Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus Christus nach den Angaben in den Evangelien etwa Ende August, circa Ende August geboren worden ist. 6 Monate zuvor wurde Johannes der Täufer geboren, also im selben Jahr. Und im Jahr davor wurde Johannes der Täufer gezeugt, so Ende Mai. Jetzt ist Folgendes ganz wichtig, was zum Allgemeinen nicht bekannt ist. In der Geschichte, in der Geschichtsschreibung, gibt es kein Jahr Null. Das ist komisch, es ist einfach so. Und zwar geht es von 1 vor Christus, ein Jahr, und dann kommt 1 nach Christus. Aber mit so was kann man in der Astronomie natürlich nichts anfangen. Da braucht man, um mathematische Berechnungen machen zu können, braucht man einen Nullpunkt. Und darum unterscheidet sich Geschichtszählung und astronomische Zählung um ein Jahr. Jetzt kann man mal diesen zusätzlichen Abschnitt vor Augen führen. Da sehen wir oben die astronomische Rechnung. Unten die historische Rechnung. Also unten historisch, geschichtlich haben wir 3 vor Christus, dann ein Jahr später 2 vor Christus, 1 vor Christus. Ein Jahr später 1 nach Christus, 2 nach Christus. Jetzt haben wir aber oben astronomisch verschoben. Was geschichtlich 3 vor Christus ist, ist astronomisch 2 vor Christus. Was geschichtlich 2 vor Christus ist, ist astronomisch 1 vor Christus. Und was geschichtlich 1 vor Christus ist, das ist astronomisch das Jahr 0. Und sieht man jetzt, während vor Christus sich die beiden Zählungen immer um ein Jahr unterscheiden, nach Christus stimmen sie dann überein. Also astronomisch 1 nach Christus ist auch geschichtlich 1 nach Christus. 2 nach Christus in der Astronomie ist 2 nach Christus in der Geschichtsschreibung. Und darum, 2017, das ist in der Astronomie dasselbe wie in der Geschichte. Aber wer zum Beispiel ein Astronomieprogramm zu Hause hat, es gibt eine ganze Reihe guter Programme, die man heute haben kann, da kann man eingeben und möchte gerne den Sternenhimmel sehen über Jerusalem im Jahr 1000 vor Christus. Gibt man ein, 1000 vor Christus, und plötzlich ist man erstaunt. Aber wieso steht jetzt da plötzlich 999? Ich habe ja 1000 eingegeben. Der Computer korrigiert automatisch, er geht davon aus, dass jemand ein geschichtliches Datum eingibt und rechnet es um astronomisch. Und darum ist es eben ein Jahr verschoben, 999. vor Christus. Und nun habe ich hier auf diesem Abschnitt eingetragen mit Pfeilen. Sieht man geschichtlich 3 vor Christus. Das ist aber eben in der Astronomie 2 vor Christus. Dort habe ich mit dem Pfeil eingetragen, das sollte bedeuten Ende Mai. Zeugung von Johannes dem Täufer. Und dann in diesem selben Jahr wäre dann 6 Monate später die Empfängnis von Maria im November. Aber dann weiter in dem nächsten Jahr, geschichtlich 2 vor Christus, da haben wir die Geburt von Johannes dem Täufer und 6 Monate später. Das wäre dann der zweite Pfeil, das sollte sein Ende August. Das ist die Geburt Jesu. Und jetzt sieht man, der Treueeid auf Augustus musste abgelegt werden im Jahr 2 vor Christus. Historisch. Das ist aber dasselbe wie astronomisch 1 vor Christus. Und nun sieht man, indem man die Geburt Jesu auf Ende August circa ansetzt, astronomisch 1 vor Christus, ist das gerade unmittelbar vor dem Nullpunkt. Niemand behauptet 31. Dezember, 1. Januar, dort wäre die Geburt Jesu gewesen. Ja, dort haben wir bei diesem Übergang den Nullpunkt. Aber die Geburt Jesu war ganz knapp vor dem Nullpunkt. Mit anderen Worten, unsere Zeitrechnung, die ist voll okay. Die ist voll richtig. Immer wieder wurde ja gesagt, ja, dieser Mönch damals, der diese Berechnung gemacht hat mit der Geburt Jesu, der hätte sich eben ein bisschen geirrt und das war eben 7 vor Christus und darum die ganze Zeitrechnung stimmt nicht so genau, sie stimmt exakt. Unsere Zeitrechnung entspricht genau der biblischen Zeitrechnung. Und nun gibt es aber noch ein kleines Problem. In Lukas 2 lesen wir ja, dass in dem Jahr der Geburt Jesu, da war Kyrenius Landpfleger von Syrien. Nun, da gibt es ein kleines Problem, und zwar aus dem Grund, geschichtlich ist ganz genau belegt, dass Varus Statthalter war von Syrien im Jahr 2 bis ins Frühjahr. Und ab Herbst war Saturninus. Aber zwischen Frühjahr und Herbst ist nicht klar, außerbiblisch, wer Statthalter war. Und darum passt das wunderbar rein, dass eben Kyrenius dort eingesprungen ist, damit eben der Statthalter, der eigentliche Statthalter eben zur Feier, der Augustusfeier nach Rom gehen konnte und da kann man ihn schön einsetzen in diese Lücke. Und damit ist das berühmte Kyrenäus-Problem so gelöst. Gehen wir zur nächsten Seite. Jetzt gibt es noch ein Problem. Und zwar liest man doch in den Lexikas ganz allgemein, Herodes, der Große, der Kindermörder von Bethlehem, sei gestorben 4 vor Christus. Ja, dann geht's überhaupt nicht. Mit 2 vor Christus, ja? Nein, so geht es absolut nicht. Da haben wir ein Problem. Aber man muss dann fragen, wie ist man dazu gekommen, Herodes anzusetzen mit seinem Todesjahr auf 4 vor Christus? Der Grund ist der. Josephus Flavius, ein Jude aus dem 1. Jahrhundert, der war Historiker und hat eine ganze Reihe Bücher geschrieben über die jüdische Geschichte. Und er beschreibt auch verschiedene Personen aus dem Neuen Testament, aus außerbiblischer Sicht. Und also eine ganze Reihe Personen, die wir aus dem Neuen Testament kennen, die beschreibt er außerbiblisch aus jüdischer Sicht, geschichtlich. Und da wird auch Herodes der Große erwähnt und sein Tod. Und da wird gesagt, vor seinem Tod fand eine Mondfinsternis statt. Und dann hat man gerechnet, 4 vor Christus gab es eine Mondfinsternis. Und aufgrund dieser Mondfinsternis, übrigens eine partielle, also eine teilweise Verdunklung des Mondes, hat man sein Todesjahr auf 4 vor Christus angesetzt. Aber es gibt ein Problem. Im Jahr 4, da wo die Mondfinsternis stattfand, bis zu den Ereignissen des Todes von Herodes, hat man zu wenig Zeit, um gut all die Ereignisse unterzubringen, die Josephus Flavius noch beschreibt. Aber es gab auch eine Mondfinsternis, 1 vor Christus. Geschichtlich, ja? Das wäre also astronomisch nach dem Nullpunkt. Und die war vollständig, eine totale Mondfinsternis. Und dort, die Mondfinsternis fällt so, dass es genügend Zeit gibt, um die Ereignisse bis zum Tod unterzubringen. Und das ist der Grund, warum jetzt auch in der neueren wissenschaftlichen Literatur diese andere Datierung, also historisch 1 vor Christus, astronomisch 0, eben auch aufgenommen wird. Ich habe da verwiesen auf Finnegan. Am Schluss habe ich ein Literaturverzeichnis. Dann sieht man die genauen Angaben. Jack Finnegan, Handbook of Biblical Chronology, 1998. Also neuere Literatur, ja. Nicht von 1934, ja. Dort würde man das nicht finden. Aber in der neuen Literatur wird das jetzt eben auch aufgenommen. Also das mit 4 vor Christus, das ist überhaupt nicht festgeschrieben. Und nun können wir das sogar klarstellen. Nein, das war nicht 4, sondern 1 vor Christus, astronomisch Jahr 0. Und jetzt kommen wir auf unserem Skript zu fünftens. Die Zeit des öffentlichen Dienstes des Messias Jesus. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war und Herodes, Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus, Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter dem Hohepriestertum von Annas und Kaiaphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn Zacharias, in der Wüste. Sieht man, das ist eben Geschichte, was hier aufgeschrieben ist, und nicht Märchen. Es gibt doch Leute, die sagen uns, und ganz besonders alle Jahre wieder um Weihnachten, das ist alles nur ein Märchen. Und da muss man die Leute mal wirklich packen, ja, liebevoll packen, ja, liebevoll packen und sagen, ja, jetzt sagen wir mal, was ist eigentlich ein Märchen? Es war einmal. Und dann kommt Hänsel und Gretel, ja. Und jetzt bitte, wann war das? War das zur Zeit von Karl dem Großen? Und wo war das übrigens? War das im Schwarzwald? Wo war das Hexenhaus? Ja, es ist ja ein Märchen. Es war einmal, das kommt gar nicht drauf an, wann das war, weil es sowieso nie war. Und es kommt auch nicht drauf an, wo es war, denn es war ja nirgends. Das ist typisch. Märchen sind Dinge, erfundene Geschichten, die nicht in Raum und Zeit stattgefunden haben. Aber die Bibel ist Heilsgeschichte und beschreibt Gottes Taten in Raum und Zeit. Und darum wird in der Weihnachtsgeschichte gesagt, Kapitel 2, Vers 1, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging. Also weiß man schon, also zwischen 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Und dann wird ganz klar gesagt, Josef von Galiläa, Landschaft Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging hinauf nach Judäa, nach Bethlehem und seine verlobte Frau, Maria, ging auch. Also historisch wird genau datiert und es wird genau eben auch der Raum angegeben, wo die durchgereist sind von Galiläa, von Nazareth nach Bethlehem und so weiter. Und jetzt in Lukas 3, Lukas gibt sich Mühe, dieses Ereignis, wann Johannes der Täufer begonnen hat zu predigen und gleich darauf Jesus Christus, zu datieren. Er sagt im 15. Jahr von Kaiser Tiberius, das war in der Zeit, als Pontius Pilatus Landpfleger war, in der Zeit war Herodes, und zwar Antipas, Tetrarch von Galiläa, das ist Tetrarch ist ein Titel unter dem König. Ein Vierfürst ist ein Unterkönig. Und sein Bruder Philippus, der war Tetrarch von Iturea und Trachonitis. Dann gab es einen Lysania, der war in der Zeit Tetrarch von Abilene. Und in der Zeit amtierten Annas und Kaiaphas in Israel als hohe Priester. 7 historische Persönlichkeiten werden aufgeführt, um das Ereignis ganz klar zu datieren. Sieht man, wie wichtig die Zeitangaben in der Bibel sind. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn Leute sagen, ja, ist gar nicht wichtig, wann das war und wie viele Jahre und so weiter. Ja gut, wenn die Dinge nicht wichtig wären, hätte Gott sie uns nicht gesagt. Und sie sind eben doch sehr wichtig. Weil gerade die Leute, die immer sagen, ja, also mich interessiert eigentlich nur, was praktisch ist aus der Bibel, was ich gerade brauche für nächsten Montag, wenn ich wieder zur Arbeit gehe und diese mühsamen Mitarbeiter habe. Ja, natürlich, die Bibel ist dafür da, uns praktische Anweisungen zu geben, wie wir mit mühsamen Mitarbeitern umgehen am Montag und auch am Dienstag. Aber das ist nicht alles. Gott hat uns viel mehr in der Bibel zu sagen. Und er will uns die ganze Heilsgeschichte sagen. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, er wäre schuldig geworden, wenn er nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hätte. Also wir brauchen alles, und das hängt eben auch damit zusammen, dass der ganze Ratschluss uns zeigt, dass diese Dinge wirklich in Raum und Zeit geschehen sind und dass unser Glaube eben nicht auf Legenden und Mythen und Märchen aufbaut, so wie der Glaube der Buddhisten. Die Buddhisten können uns ganz viele Legenden und Märchen von irgendwelchen Götterwesen und Geisterwesen erzählen. Und wenn man sagt, ja, wann war das genau? Und ja, dann merkt man, das sind eben Mythen. Und auch der Hinduismus ist aufgebaut auf alle möglichen Göttergeschichten. Und so war das auch bei den alten Griechen und Römern. All diese Geschichten von Jupiter und all den vielen Göttern der Römer und Griechen. Alles Mythologie. Ja, und manche haben sich in der Schule abgequält mit griechischer Mythologie, nicht wahr? Alles Märchen. Aber hier geht es um Heilsgeschichte, so wie es wirklich geschehen ist. Und da lesen wir also, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, das ist also August 28 bis August 29. Nicht wahr? Also, August 14 starb Kaiser Augustus. 15 Jahre später haben wir dann eben August 28 bis August 29. Da übernahm Tiberius die Macht. Und jetzt ist es schön zu sehen, im Johannesevangelium wird berichtet, wie der Herr Jesus in Kana das erste Wunderzeichen getan hatte, indem er Wasser in Wein verwandelte. Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Und dann kommt Vers 12, nach diesem ging er hinauf nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und daselbst blieben sie nicht viele Tage. Also ganz kurze Zeit. Und dann kommt Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und dann folgt diese erste Tempelreinigung in Jerusalem. Und da sehen wir also, dass der Dienst des Herrn Jesus gerade in die Zeit des Passafestes hineinfiel. Und Passa ist immer im Monat Nissan, März, April. Und jetzt wird klar, also in diesem Jahr August 28 bis August 29, der Jesus begann eben um das Passafest herum seinen öffentlichen Dienst. Gerade vor dem Passa hat er das erste Zeichen überhaupt getan, und nach diesem Passa kam dann sein Predigen in Galiläa, wo er begann, öffentlich aufzutreten. Und so können wir das also ansetzen, diesen Anfang auf Frühjahr 29. Und da ist nun Folgendes interessant. Jetzt schlagen wir wieder Lukas auf. Lukas 3, Vers 23. Und zwar wird gerade im Vers vorher die Taufe beschrieben. Der Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft. Und dann lesen wir Vers 23. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. So steht das in der alten Elberfelder. Und ich habe es hier noch ein bisschen geschärft auf dem Skript. Jesus begann gegen Hos, gegen 30 Jahre alt zu werden. Ich weiß, die meisten Übersetzungen haben das nicht so wörtlich übersetzt. Aber es ist wirklich, das Verb ist beginnen. Archomenos. Jesus war beginnend Hos gegen 30 Jahre alt zu werden. Und das ist natürlich interessant, denn im März 29 nach Christus, die Taufe von Johannes war ja eben vor dem Passa von Johannes 2. Die wird ja beschrieben, auch in Johannes 1, nicht wahr? Also die können wir ansetzen auf März, etwa März 29 nach Christus. Und damals war Jesus Christus 29 Jahre und 7 Monate alt. Und da beginnt man, gegen 30 Jahre zu werden. In der zweiten Jahreshälfte, nicht wahr? 7, 8, 9. Er war also noch nicht 30, aber ging auf 30 zu. Das wäre dann erst im, so Ende August, wäre dann der Herr 30, genau 30 Jahre alt. Und nun, die Dauer seines Dienstes wird in Lukas 13 angegeben mit 3 Jahren. Können wir dieses Gleichnis aufschlagen? Vers 6. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, wozu macht ihr auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Nun, dieser Feigenbaum symbolisiert Israel. Im Alten und Neuen Testament wird Israel immer wieder mit dem Feigenbaum verglichen. Der Besitzer des Weinberges, das ist Jesus Christus, der Messias. Er sagt, ich komme 3 Jahre vorbei. Er reiste durch ganz Israel, predigte in allen möglichen Synagogen und auch unter freiem Himmel und auch im Tempel zu Jerusalem. Und er sucht Frucht bei dem Volk Israel. Aber die Masse nimmt ihn nicht auf als Messias. Keine Frucht. Ich war Johannes der Täufer, hätte ja die Aufgabe gehabt, eben das Volk vorzubereiten, den Messias, der nach ihm kommen würde, aufzunehmen und zu empfangen. Aber die Masse nahm ihn nicht als Messias auf. Und darum wird hier gesagt, der Besitzer des Weinberges sagt, ich finde keine Frucht an diesem Feigenbaum. Keine Frucht für Gott. Dabei hatte doch Lukas 3, hatte Johannes der Volksmenge gesagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. Also wenn ihr umkehrt, eure Schuld bekennt, dann muss man das an euren Werken dann erkennen können, an den Früchten. Aber diese Frucht war bei der Masse gar nicht zu finden. Und nun sind also diese 3 Jahre, die 3 Jahre, während der Herr Jesus seinen Predigtdienst tat und anstatt Frucht zu finden, auf Ablehnung und Fruchtlosigkeit in Israel stieß. Genauso wie das prophetisch in Jesaja 49, 4 bis 6 vorausgesagt wird. Der Messias sagt zu Gott enttäuscht, ich habe mich abgemüht für nichts und meine Kraft verzehrt. Und dann sagt Gott, es ist zu wenig, dass du das nur für Israel tust. Ich habe dich gesetzt als Heil für die Völker, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Aber diese Enttäuschung kommt hier zum Ausdruck, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Also dann kann dieser Feigenbaum abgeschlagen werden. Braucht man ihn nicht mehr. Dann setzt sich der Weingärtner ein und sagt, bitte, ich versuche es noch ein Jahr. Ich grabe und lege Dünger. Und wenn der Baum dann Frucht bringt, ist das gut. Und wenn nicht, dann kann man ihn in Zukunft schließlich umhauen. Und dieser Weingärtner stellt den Heiligen Geist dar. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat 3 Jahre gewirkt, bis er im Frühjahr 32 eben im April gekreuzigt wurde. Aber am dritten Tag ist er auferstanden und 40 Tage später in den Himmel gefahren. 10 Tage später kam der Heilige Geist, wurde in Jerusalem ausgegossen. Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und dann haben wir dieses intensive Zeugnis in Jerusalem. Und zwar während eines Jahres bis zur Steinigung von Stephanus. Stephanus, der hält dann in Apostelgeschichte 7 eine Rede vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle in Jerusalem. Und diese Rede ist so wichtig. 5% der Apostelgeschichte machen die Stephanus-Rede aus. Und er zeigt anhand des Alten Testamentes, dass Jesus Christus der Messias ist, aber dass sie ihn abgelehnt haben, genauso wie früher das Volk Israel, die Brüder, die Stammväter des Volkes Israel haben Josef abgelehnt. Und er zeigt auf, und so war es auch in Ägypten, als Mose abgelehnt wurde. Und in der Wüste haben sie Mose abgelehnt, der ein Hinweis war auf den Messias. Und so habt ihr Jesus Christus abgelehnt. Und er hat das, wird dort beschrieben, er hat das in der Kraft des Heiligen Geistes getan, dieses deutliche Zeugnis. Und dann hat der Sanhedrin ihn illegal umgebracht. Und das Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen. Stephanus wurde getötet und dann entstand eine Verfolgung. Die ganze Gemeinde von Tausenden von Gläubigen wurden aus Jerusalem vertrieben. Nur die Apostel blieben zurück. Und die gingen dann nach Judäa, begannen dort zu predigen. Und die gingen zu den Samaritern und die gingen zu den Heiden. Dann ging das Evangelium zu den Völkern. Und dann wird in der Apostelgeschichte beschrieben, wie der Apostel Paulus Missionsreisen macht, bis nach Europa, nicht wahr? Um den Heiden das Evangelium zu bringen. Aber dieses Jahr, eben bis zur Steinigung von Stephanus, das war nochmals die besondere Chance für Israel, wo der Heilige Geist, eben hier der Weingärtner, nochmals gegraben hat, Dünger gelegt hat. Und dieses Zeugnis wurde auch verworfen. Und dann galt, künftig kann man den Baum abhauen. Und im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Und in der Folge ging der Staat Israel unter und es kam zur jüdischen weltweiten Zerstreuung. Ja, und so sehen wir dieses Gleichnis. In Lukas 13 ist sehr wichtig im Blick auf diese 3 Jahre öffentlicher Dienst und dieses eine Jahr von der Kreuzigung und Auferstehung bis zur Steinigung des Stephanus. Und nun, diese 3 Jahre sind also, wie ich auf dem Skript vermerkt habe, Frühjahr 29 bis Frühjahr 32. Im Johannesevangelium werden 3 Passafeste ausdrücklich erwähnt, die in diese Zeit hineinfallen. Ich habe das aufgeführt, Johannes 2, 13, 6, Vers 4 und 12, Vers 1. Es fehlt eines, nicht wahr? Es ist nämlich so, 2 Vers 13 ist das Passa Frühjahr 29, Kapitel 6 Vers 4 ist das Passa Frühjahr 31, also Frühjahr 30 ist ausgelassen im Johannesevangelium. Aber wir finden diese Zeit in den anderen Evangelien. Und dann, nächstes Passa Frühjahr 32, das ist das Passa, an dem der Herr Jesus dann gekreuzigt wurde. Nun, dieses erste Jahr des öffentlichen Dienstes war also Frühjahr 29 bis Frühjahr 30. Ab diesem Passa in Johannes 2, Vers 13, wo der Herr Jesus die Verkäufer aus dem Tempel gejagt hat, bis Lukas 6, Vers 1. Schauen wir uns das mal an, Lukas 6, Vers 1. Lese aus der alten Elberfelder und das lautet hier so. Und es geschah am zweitersten Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Ja, das ist schon seltsam, dieser Ausdruck, der zweiterste Sabbat. Und es ist bestimmt so, dass manche in ihren Übersetzungen, die haben nur erster Sabbat, stimmt's? Oder am zweiten Sabbat. Ja, aber im Mehrheitstext, das ist der Text, der sich auf die Masse der Handschriften abstützt, steht dieses ungewöhnliche zweiterster Sabbat. Und jetzt versteht man natürlich, warum in wenigen Handschriften gewisse Abschreiber haben das geändert, und zwar einfach, weil sie mit dem nichts anfangen können. Was ist der zweiterste Sabbat? Ja, sie haben es nicht verstanden. Und dann denken sie, dann ändern wir es doch. Erster versteht man, oder zweiter versteht man auch. Aber zweiterster, das ist schon ein bisschen schwierig. Und es ist in der Tat schwierig. Aber schauen wir mal. Ich habe hier aufgeführt, am Tag nach dem Sabbat, in der Passawoche, mussten die Erstlinge der Gerstenernte geschnitten werden. Von da an musste man 7 Sabbate zählen. Und am Tag nach dem 7. Sabbat das Wochenfest feiern. Das ist Pfingsten. Können wir das mal aufschlagen? 3. Mose 23, da werden die 7 Feste des Herrn beschrieben. Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest, das Pfingstfest, dann das Neujahrsfest, das Fest des Posaunenhalls, der Yom Kippur, der Versöhnungstag, und schließlich das Fest der Laubhütten. Das sind die 7 Feste des Herrn. Und sehen wir, in 3. Mose 23, ab Vers 4, wird das Passafest beschrieben. Und dann lesen wir da in Vers 9, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und er soll die Garbe vor dem Herrn weben, also hin und her schwenken, zum Wohlgefallen für euch. Und am anderen Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Am Tag nach dem Sabbat, es wird kein Datum angegeben, sondern einfach immer am Tag nach dem Sabbat in der Passawoche. Da musste man ein abgestecktes Gerstenfeld ernten und diesen Ertrag musste man in den Tempel bringen. Das war das Erstlingsfest. Und das fiel im Jahr 32 genau zusammen mit dem Auferstehungstag. Nicht wahr? Am Donnerstagabend, 15. Nissan, hat der Herr Jesus das Passa mit den Jüngern gegessen. Der nächste Tag, der Freitag, bis Sonnenuntergang, ist immer noch der gleiche Tag, immer noch der 15. Nissan, weil im Judentum beginnt die Tageszählung ab Abend. Ja? Im Schnitt 6 Uhr abends. Und dann wurde der Herr also gekreuzigt am Freitag, am 15. Nissan. Und dann kam der Sabbat. Und dann kam der erste Tag der Woche, der Sonntag. Und an diesem Tag, am dritten Tag, ist der Herr auferstanden. Und an diesem Tag wurden die Erstlinge der Gerstenernte zum Tempel gebracht. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Christus ist auferstanden als der Erstling der Entschlafenen. Also diese Frucht aus dem Erdboden, nicht wahr? Man sät das Samenkorn in die Erde, das ist ein Bild des Todes, und wenn es dann eben kommt, aufschießt, das ist ein Bild der Auferstehung. Und die Erstlinge wurden genau am Auferstehungstag dargebracht, am Tag nach dem Sabbat. Und jetzt, ab diesem Tag, wird dann weiter erklärt in 3. Mose 15, muss man 7 Sabbate zählen. Vers 15, und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, vom Tag, da ihr die Webegabe dargebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein, bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat, sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Also von dem Erstlingsfest an, von diesem Sonntag, muss man 7 Wochen zählen. Und der 50. Tag, wieder ein Sonntag, das war dann eben das Wochenfest. Und da musste man ein abgestecktes Weizenfeld ernten, den Ertrag zum Tempel bringen, sofort dreschen, mahlen und daraus 2 Brote machen und die mussten im Tempel Gott dargebracht werden. Das ist das Pfingstfest. Dieses Fest ist genau mit Pfingsten zusammengefallen. Und da musste man eben Brote machen und da entstand ja der Leib Christi, bestehend aus allen Gläubigen. Und interessant ist eben, dass Paulus sagt in 1. Korinther 10, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Und wir alle nehmen teil an dem Brot, das ein Bild ist von Jesus Christus. Ja, also diese 7 Wochen bis zum Pfingstfest. Und das Pfingstfest wird nie angegeben in der Bibel mit einem bestimmten Datum, wie das Passa, 15. Nissan, sondern man muss immer von dem Sabbat in der Passawoche, muss man am nächsten Tag an die Zählung machen. Und dann müssen 7 Sabbate kommen. Und nun der zweiterste Sabbat, das ist eben nicht der Sabbat in der Passawoche, an dem der Herr Jesus auferstanden ist, sondern der erste in der Zählung der 7. Sieht man, er ist der erste in der Zählung der 7 Sabbate bis auf Pfingsten, aber er war der zweite von der Passawoche aus gesehen. Ja, das ist der zweiterste Sabbat. Ich gebe zu, ziemlich schwierig und kompliziert und man muss den jüdischen Hintergrund ganz genau kennen, aber dann geht's auf. Und so heißt es also in Lukas 6, dass kurz nachdem eben das Erstlingsfest stattgefunden hatte, dann hatten die Jünger an diesem nächsten Sabbat, gingen sie durch die Saaten, durch die Gerstensaaten und haben da gepflückt. Ja? Und damit ist auch klar, ab dieser Zeit des Erstlingsfestes durfte man überall Gerste ernten. Aber vorher wäre das verboten gewesen. Niemand durfte Gerste ernten, bevor in der Passawoche dieses Erstlingsfest gefeiert worden war. Erst danach. Das heißt also, die Jünger haben ganz legal, von der Zeit her, haben die diese Ähren abgerissen. Das Problem war nur, das war am Sabbat. Ja, und dann ging der Herr darauf ein. Aber diese Angabe hilft uns ganz genau zu datieren. Das war wieder März, April. Und zwar ist das jetzt eben nicht mehr die Zeit dieses ersten Passas aus Johannes 2, wo der Herr Jesus die Verkäufer hinausgejagt hat, sondern das ist jetzt wirklich das Passa, die Zeit dieses Passas, die im Johannesevangelium nicht erwähnt wird. Ja, kommen wir raus. Und jetzt Folgendes. Jetzt gehen wir ins Markus-Evangelium. Markus 2. Markus und Johannes sind übrigens die Evangelisten, die die Ereignisse alle ganz streng nach zeitlicher Reihenfolge erzählen. Während Matthäus und Lukas, die haben manchmal den Stoff nach Themen angeordnet. Schon grundsätzlich chronologisch, aber innerhalb haben sie den Stoff nach Inhalt geordnet. Aber Markus und Johannes gehen ganz in der zeitlichen Reihenfolge. Und jetzt lesen wir von diesem Sabbat, an dem die Jünger gepflückt haben. Ähren gepflückt haben, das steht in Markus 2, 23 bis 27. Das ist parallel zu Lukas 6, ja? Und jetzt kommt gerade die nächste Geschichte in diesem chronologischen Evangelium, Markus 3, Vers 1. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde. auf das sie ihn anklagen möchten. Ja, nachdem sie die Jünger angeklagt haben, sie hätten am Sabbat Ähren gepflückt, jetzt, ob er heilt am Sabbat, auf das sie ihn anklagen möchten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, an dem Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder hergestellt. Und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodianern Rat wider ihn, wie sie ihn umbrächten. Jetzt Frühjahr. Frühjahr 30, da haben wir den ersten Mordplan gegen den Messias. Und nun ist es eben interessant, dass von da an gerechnet, 40 Jahre später, ging Jerusalem unter. Und im Talmud steht Folgendes: aber das werde ich gleich auf der nächsten Seite erklären. Gehen wir schön der Reihe nach. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema sechstens. 40 Jahre bis zur Zerstörung des Tempels. Wir haben schon in Hesekiel 4 gelesen, Vers 5, die Ungerechtigkeit des Hauses Israel bestand im Götzendienst, im Abfall vom wahren Gott. Und in diesem Götzendienst waren die 10 Stämme führend. Und darum musste Hesekiel die 360 Jahre der Ungerechtigkeit Israels symbolisch tragen, indem er an 390 Tagen immer auf einer Seite lag, in der Öffentlichkeit, um zu sagen, ich trage die Ungerechtigkeit des Hauses Israels. So, wie eine Vorstellung musste er machen, um das prophetische Wort sinnbildlich darzustellen. Und nun ist es folgendermaßen. Nach dem Tod Salomos spalteten sich die 10 Stämme Israels von Juda ab und verfielen mit allen ihren Königen in den Götzendienst. Um 722 vor Christus wurden die 10 Stämme nach Assyrien deportiert. Aber damit war nicht das Ende der 10 Stämme. Aber weil ein Überrest aus allen Stämmen nach Juda ins Südreich überlief. Und das kann man nachlesen. 2. Chroniker 10, Vers 17, 11, 13 bis 17, 15, Vers 9, 30, 10 bis 11. Da sieht man, wie aus allen 10 Stämmen gingen viele hinüber ins Reich Juda und bekamen dort Unterschlupf. Schließlich waren alle 12 Stämme da. Unter der Führung des Stammes Juda. Also so ging im Südreich die Geschichte Israels in Juda weiter. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. In der Zeit der Könige kommt es zu einer Verschwägerung des Hauses Ahabs aus den 10 Stämmen mit dem Haus Juda. Ein Sohn von Josaphat heiratet eine Tochter Ahabs. Und dadurch wurde der ärgste Götzendienst von Israel, den 10 Stämmen, nämlich der Baalskult mit seiner ganzen Prostitution, die verbunden war damit, nach Judäa gebracht. Und so wurde das Südreich völlig verderbt, bis schließlich 586 vor Christus Jerusalem fiel. Und so haben wir eben von der Reichsteilung an bis zum Untergang von Jerusalem haben wir die 390 Jahre des Götzendienstes, bei dem die 10 Stämme führend waren, der zum Untergang Jerusalems führte. Aber in Hesekiel 4 musste Hesekiel auch noch 40 Tage auf der anderen Seite liegen und die Ungerechtigkeit von Juda tragen, die dann eben zum Untergang Jerusalems führen sollte. Und so war das. Vom Frühjahr 30 an wurde in Judäa, das unter der Führung stand des Stammes Juda, wurde beschlossen, der Messias soll getötet werden. Jesus Christus. Und von dort an ging es genau 40 Jahre bis zum Frühjahr 70. Und dann im Frühjahr 70 beim Passafest haben die Römer den Belagerungsring rund um Jerusalem geschlossen, definitiv. Keiner konnte mehr raus. In 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht und der zweite Tempel ging in Flammen auf. Und mehr als 1 Million kam ums Leben. Und interessant ist, das erste Quartier, das fiel im Jahr 70, das war das Quartier, das von der dritten Stadtmauer umgeben war, wo Golgatha war. Golgatha war ursprünglich außerhalb der Stadt, aber dann in den 40er Jahren wurde ein dritter Mauerring gebaut um Jerusalem und dieses Quartier mit Golgatha fiel im Jahr 70 als erstes. Also haben wir genau 40 Jahre, und das ist die Ungerechtigkeit des Hauses Juda, die zum Untergang von Jerusalem führte. Und da haben wir eben Frühjahr 30 nach Christus, nach Markus 3, Vers 6, bis Frühjahr 70 nach Christus. Und nun etwas ganz Interessantes. Im Talmud, es gibt zwei Talmude, der Jerusalemer Talmud und der babylonische Talmud. Und das ist der wichtigste im Judentum. Darum habe ich da geschrieben BT, babylonischer Talmud, Sanhedrin 39b. Da steht, Arbaim Shana, Lifnei Churban Habayit. Zu gut Deutsch, unsere großen Rabbiner, die Rabbanim, lehrten 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempelhauses kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Und die karmesin gefärbte Wollschnur wurde nicht mehr weiß. Das heißt, am Yom Kippur musste der Hohepriester aus einer Box, die ihm gereicht wurde, zwei Lose ziehen. Mit beiden Händen gleichzeitig. Das wurde auf den einen Bock, der vor ihm stand, gelegt und das andere auf den anderen. Und da haben wir das Los aufgeklappt. Und wenn das Los, auf dem stand, für den Herrn in die rechte Hand kam, das war der Bock, der geschlachtet werden sollte, und der Hohepriester muss das Blut ins Allerheiligste bringen, wenn der Bock, das Los dieses Bockes in die rechte Hand kam, dann war das ein Zeichen, dass Gott das Opfer annimmt. 3. Mose 16 sagt, das musste durchs Los entschieden werden. Und jetzt sagt dieser Talmudstelle, in den 40 Jahren vor der Zerstörung kam es nie mehr rechts. Das heißt, man wusste, der Yom Kippur hat keinen Sinn mehr. Gott vergibt nicht und wir haben Schuld. Dann hat man dem Sündenbock, das ist der andere Bock, auf dem stand, auf dem Los, La Azazel, für den Bock, der weggeht. Diesem Bock, der in die Wüste gejagt wurde, hat man eine rot gefärbte Schnur um die Hörner gebunden. Und dann wurde er aus dem Tempel hinausgeführt, auf den Ölberg und dann in die Wüste gejagt. Und wenn er starb, so berichtet der Talmud, hat man ihn wieder erlebt, dass dann die Schnur weiß wurde. Und zwar war das in Analogie zu Jesaja 1, Vers 19, habe ich hier aufgeführt. Dort steht, Gott sagt, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, wie Schnee sollen sie weiß werden. Also wenn ihr Blutschuld auf euch geladen habt, Karmesinrot ist wie das Blut des Menschen. Ich kann euch vergeben. Aber der Talmud sagt, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels wurde die Schnur nie mehr weiß. Das heißt, man wusste, wir haben Blutschuld auf uns und Gott vergibt nicht. Ja, natürlich. Ab Frühjahr 30 hat man beschlossen, der Messias soll sterben. Im Jahr 32 wurde er gekreuzigt. Und die Volksmenge hatte vor Pilatus geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Im Jahr 70 war der Tempel zerstört. Nie mehr wurde es weiß. Da sieht man diese 40 Jahre, wie wichtig die sind. Und nun führt das, ich muss eine kleine Überzeit machen, aber jetzt gehen wir nur noch als Übersicht durch die Zahlen. Jetzt können wir folgende fixen Jahreszahlen in der Übersicht bekommen. Geburt der Prophetin Hanna aus Lukas 2, Vers 37. Die war nämlich zur Zeit der Geburt Jesu 84 Jahre alt. Also sie wurde geboren im Jahr 86 vor Christus. Historisch, astronomisch 85. Zacharias im Tempel, circa Mai 3 vor Christus. Historisch. Zeugung von Johannes dem Täufer, circa Mai 3 vor Christus. astronomisch Mai 2 vor Christus. Die Empfängnis der Maria, 6 Monate später, also November 3 vor Christus, beziehungsweise 2 vor Christus. Geburt von Johannes dem Täufer, circa Februar 2 vor Christus, astronomisch 1 vor Christus. Geburt des Messias in Bethlehem, circa August 2 vor Christus, historisch circa August 1 vor Christus, astronomisch, gerade vor dem Nullpunkt. 8 Tage später die Beschneidung und, das ist ein Schreibfehler, 33 Tage, 66 ist es bei einem Mädchen, aber 33 Tage später Entbindungsopfer und Darbringung des Erstgeborenen in Jerusalem, Lukas 2. Also etwas mehr als ein Monat nachher. Dann können wir rechnen, der 12-jährige Jesus im Tempel am Passafest, das war Frühjahr 12 nach Christus. Das Auftreten von Johannes dem Täufer, circa Februar, März 29 vor Christus. Taufe Jesu im Jordan, circa Februar, März 29 nach Christus. Passa in Jerusalem und Tempelreinigung, März, April 29. Beginn des öffentlichen Dienstes, Frühjahr 29. Erster Mordplan gegen den Messias, Frühjahr 30. Und jetzt das Laubhüttenfest in Johannes 5, Vers 1. Das ist das Laubhüttenfest von Herbst 30 nach Christus. Auch da wird wieder davon gesprochen, man muss Jesus Christus töten. Aber das war nicht das erste Mal, sondern das muss man auf Herbst 30 ansetzen. Übrigens, in der Bibel steht dort, es war das Fest der Juden. So die Masse der Handschriften. Eine Minorität hat ein Fest der Juden. Aber das Fest der Juden, habe ich hier erklärt, das ist immer das Laubhüttenfest. Denn in 3. Mose 23, 39 wird das Laubhüttenfest, das siebte der Feste des Herrn, das alles zusammenfasst, wird genannt Ha-Chag, das Fest. Und drum, Ha-Chag, das ist gar klar, das ist das Laubhüttenfest. Und dann haben wir in Johannes 6, Vers 4, im Zusammenhang mit der Speisung der 5000, das Passa erwähnt von Frühjahr 31 nach Christus. Und dann in Johannes 7 wird wieder das Laubhüttenfest erwähnt. Das ist das nächste Laubhüttenfest, nämlich von 31 nach Christus. Und gleich danach wird das Tempelweihfest, das Chanukka-Fest von Johannes 10, 22 erwähnt. Das ist in dem Fall im gleichen Jahr, Dezember, November, Dezember 31 nach Christus. Die Tempelsteuereinziehung in Matthäus 17, in Kapernaum, das können wir genau datieren, das war ab 1. Adar, Mitte Februar, bis zum Passafest. Denn die Tempelsteuer wurde im Land eingezogen vor dem Passafest. Und am Passafest konnte man die Tempelsteuer dann nur noch in Jerusalem bezahlen. Und darum können wir diese Erzählung in Matthäus 17 so schön datieren. Und nachher kommt die Kreuzigung am Passafest, Frühjahr 32 nach Christus. 3 Tage nach der Kreuzigung aber die Auferstehung. 40 Tage nach der Auferstehung, Apostelgeschichte 1, die Himmelfahrt. 50 Tage nach der Auferstehung, Pfingsten 32. Und jetzt, ein Jahr nach der Kreuzigung, gemäß Lukas 13, 8, die Steinigung des Stephanus. Und das bringt uns auf 33 nach Christus. Aber in diesem Jahr bekehrt sich Saulus. Darum können wir die Bekehrung von Saulus in Apostelgeschichte 8 und dann 9 besonders datieren auf 33 nach Christus. Nun, in Galater 1, Vers 18 sagt der Apostel Paulus, dass er dann nach Arabien ging. Und nach 3 Jahren kam er wieder zurück nach Damaskus. Und dann ging er zum ersten Mal nach Jerusalem. Und so können wir diese 3 Jahre aus Galater 1, Vers 18 dazu zählen. Das bringt uns aufs Jahr 36 nach Christus. In Apostelgeschichte 9 wird nur gesagt, in Damaskus waren viele Tage verflossen. Und dann gibt es einen Mordanschlag gegen Paulus und dann geht er nach Jerusalem. Und diese vielen Tage, das sind die 3 Jahre aus Galater 1. Und dann haben wir da also den ersten Jerusalem-Besuch, 3 Jahre nach der Bekehrung, 36 nach Christus. Aber es gibt einen zweiten Jerusalem-Besuch bei Paulus, 14 Jahre nach der Bekehrung. Und das erwähnt er in Galater 2, Vers 1. Da geht er nämlich mit Barnabas, mit gesammeltem Geld aus Antiochia nach Jerusalem. Und jetzt können wir schön rechnen, eben er rechnet da die 14 Jahre ab seiner Bekehrung. 33 plus 14 gibt das Jahr 47. Und jetzt ist klar, also dieser Besuch in Apostelgeschichte 11, 27 bis 30 und in Galater 2, Vers 1, das ist der Besuch zusammen mit Barnabas in Jerusalem. Und zwar, um wegen einer Hungersnot in Judäa Unterstützung zu bringen. Und diese Hungersnot ist außerbiblisch bekannt. Das war 47, 48 nach Christus. Sieht man, wie das genau übereinstimmt. Und jetzt können wir rechnen. In Apostelgeschichte 11, 19 bis 26 wird gesagt, dass Paulus vor diesem Jerusalem-Besuch 1 Jahr in Antiochien war und die jungen Gläubigen dort unterwiesen hat. Das war also das Jahr 46 bis 47 nach Christus. Und dann können wir rechnen, 40 Jahre nach dem ersten Mordplan gegen den Messias, 30 plus 40, gibt es Jahr 70, Zerstörung Jerusalems. Und jetzt ganz kurz noch zum Schluss, sechstens zur chronologischen Struktur des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium ist geordnet nach Tempelfesten. Und zwar zuerst rund um das erste Passa und dann haben wir einen zweiten Block rund um das Laubhüttenfest in Johannes 5, dann rund um das nächste Passa, Johannes 6, dann wieder rund um das Laubhüttenfest und nachher rund um das Passa, an dem der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Sieht man diesen Plan? Passa, Laubhütten, Passa, Laubhütten, Passa. Und zwar so, rund um das Passa haben wir Kapitel 1 bis 4 in Johannes Evangelium. Dann kommt das Laubhüttenfest von Johannes 5, ein Block für sich. Und dann das Passa, Johannes 6, mit der Brotvermehrung und die Erklärung, ich bin das Brot aus dem Himmel. Das gehört alles zusammen mit dem Block, Kapitel 6. Und dann kommt ein ganz langer Block, Laubhüttenfest, beschrieben in Johannes 7 bis 10. Aber im gleichen Kapitel 10 wird ab Vers 22 noch beschrieben, wie der Herr Jesus am Chanukka-Fest in Jerusalem war. Und das ist interessant. Das Chanukka-Fest kommt ja nicht im Alten Testament vor. Das haben die Makkabäer eingesetzt, nachdem der verunreinigte Tempel im 2. Jahrhundert vor Christus wieder neu eingeweiht wurde. Chanukka heißt Einweihungsfest. Und dieses Fest dauert wie viele Tage? 8 Tage. Darum hat man den Leuchter mit den 9 Lampen. Eine Lampe ist, es ist nur der Anzünder. Und am ersten Tag ist es oft üblich, kündet man die erste Lampe an, am zweiten die zweite und so bis alle 8. Und zwar geht das, hat man das nachgebildet nach dem Laubhüttenfest. Geht auch 8 Tage. Und dann bis zu Simchat Torah, das ist der 8. Tag. Und dann ist es so, dass man nur am Laubhüttenfest im Tempel die 4 riesigen Leuchter im Frauenvorhof nachts entzündet hat. Sonst war der Gottesdienst immer nur am Tag. Beim Laubhüttenfest war es auch nachts und da hat man diese Leuchter entzündet. Und der Jesus nimmt im Johannesevangelium darauf Bezug und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und am Chanukka-Fest hat man diese Leuchter auch angezündet nachts. Und darum ist das Chanukka-Fest hier angehängt an das Laubhüttenfest in diesem Block. Also Kapitel 7 bis 10, ein Block. Und dann Kapitel 11 bis 21 ist alles um das Passa der Kreuzigung herum geordnet. Also so ergibt es eine ganz interessante Strukturierung für das Johannesevangelium. Und wenn man das Johannesevangelium nach diesem Gesichtspunkt eben liest, versteht man dann viele Dinge ganz neu. Immer den ersten Block im Zusammenhang mit Passa, Laubhütten, Passa, Laubhütten, Passa. Ja, dann kommen wir jetzt zum Schluss.